Es gibt bestimmte historische Momente, wo der Druck oder die Notwendigkeit für die Frauen so groß ist, dass sie sogar auf die Straße gehen müssen und wollen. Es gibt andere Methoden, andere Wege, andere Mittel, um Emanzipation voranzutreiben. Und das wechselt und wandelt sich.
Herzlich willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
Wer kann sich das heute noch vorstellen, dass Frauen vor weniger als 50 Jahren nicht arbeiten gehen durften, wenn ihr Ehemann das nicht wollte? Sie durften auch nicht über ihren Wohnsitz mitentscheiden und nicht einmal den Familiennamen wählen. Es waren, was nachvollziehbar ist, vor allem Frauen, die diese Rechte erkämpft haben. Auf deren Spuren bewegt sich mein heutiger Studiogast, Frau Petra Unger, die unter anderem als Kulturvermittlerin arbeitet und akademische Referentin für feministische Bildung und Politik ist. Guten Tag, liebe Frau Unger.
Guten Tag. Danke für die Einladung.
Mein Name ist Petra Tempfer und ich bin Redakteurin der WZ. Zum Thema Frauenbewegungen und Frauen und Feminismus hat uns auch folgende WhatsApp-Nachricht des 20-jährigen Lukas erreicht.
Also ich kann mir das zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, dass Frauen nicht arbeiten gehen oder einfach viel weniger verdienen als Männer, weil sie sind ja dann vor allem auch komplett abhängig von den Männern. Haben Frauen früher alle nicht gearbeitet?
Liebe Frau Unger, Sie machen die Geschichte der Frauen greifbarer, indem Sie Führungen durch die Stadt Wien veranstalten, zu Plätzen gehen, wo berühmte Frauen gelebt haben und etwas vollbracht haben für die Frauenbewegungen. Und es gibt aber auch immer einen Kontext zur Gegenwart bei Ihren Frauenspaziergängen, die Sie veranstalten. Und deswegen möchte ich diese Frage des 20-jährigen Lukas gleich einmal an Sie weitergeben. Haben Frauen früher alle nicht gearbeitet?
Also ganz grundsätzlich, Frauen arbeiten immer und überall. Es gibt keine Frau, die nicht arbeitet. Also vielleicht ganz wenige Einzelne, die die finanziellen Möglichkeiten haben, nur in der Hängematte zu liegen oder keine andere Tätigkeit finden für sich zur Selbstverwirklichung. Prinzipiell ist ja Arbeit auch etwas wie, oder ist Arbeit der Kontakt und die Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und mit der Welt. Es ist nicht nur ein Zwang, den ich erlebe, um mein Geld zu verdienen, damit ich beruflich tätig sein kann, um meine Miete zu zahlen oder was zum Essen zu haben, sondern arbeiten ist ja auch, und das hat meine letzte Recherche meiner neuesten Tour ergeben zum Thema Frauen und Arbeit, wie schon gesagt, die Auseinandersetzung und Beschäftigung mit der Wirklichkeit und auch mit der Gesellschaft. In diesem Sinne gibt es gar keine Person, die nicht irgendwann einmal gearbeitet hätte oder arbeitet. Also Frauen arbeiten immer und überall. Das war das Problem meiner letzten Tour. Welchen Anknüpfungsort nehme ich, wenn die ganze Stadt ein Arbeitsort von Frauen sein könnte?
Wenn wir uns das aber wirklich aufs Geld verdienen beschränken, da gibt es ja den klassischen Arbeiterbezirk, den 16. Bezirk. Wie hat es dort ausgesehen früher?
Also auch da ein Arbeiterinnen- und Arbeiterbezirk. Es kommt immer darauf an, welche Epoche ich in den Blick nehme. Natürlich schaut das Leben einer Frau, die gearbeitet hat, im 13., 14., 15. Jahrhundert anders aus in Otterkring oder in Favoriten oder in Grinzing als jetzt im 19., 20. oder 21. Jahrhundert. Das heißt, es hat immer mit der jeweiligen Technologie zu tun, es hat immer mit den verschiedenen Arbeitsfeldern zu tun. Also Otterkring war lange Zeit ein bäuerlicher, landwirtschaftlicher Bezirk. Das heißt, es gab Weinberge, es wurde alles Mögliche angebaut, es gab sehr viel Subsistenzwirtschaft. Was mein Schwerpunkt ist von der zeitlichen Dimension her, ist das 19. Jahrhundert. Ich gehe nur ganz selten weiter nach hinten in die Geschichte. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass die Bausubstanz in Wien noch sehr stark aus dem 19. Jahrhundert dominant vorhanden ist, und zwar mehr als das Barock oder als das Mittelalter. Das heißt, die meisten Häuser in Wien sind 19. und 20. bis 21. Jahrhundert. Ich brauche ja immer einen Ort, einen Bezugspunkt, wo ich hingehe, und da brauche ich Gebäude dazu oder Straßennamen oder Platzbenennungen. Das sind meine Anknüpfungspunkte. Das heißt, das ist mal der eine Punkt, das ist ein ganz pragmatischer. Ich habe eine bestimmte Bausubstanz und möchte nicht bei jeder Station am Spaziergang sagen, stellen Sie sich vor 200 Jahren stand hier was anderes, das vielleicht der Lebensort dieser Frau war. Also das ist eine pragmatische Entscheidung gewesen. Die politisch-historische Entscheidung war aber, dass im 19. Jahrhundert die Vorstellung, was ist ein richtiger Mann und was ist eine richtige Frau, nachhaltig geprägt wurde. Durch das bürgerliche Liebesideal, das sich damals umfassend durchgesetzt hat. Und das bürgerliche Liebesideal meint in diesem Zusammenhang, die Frau bleibt zu Hause bei den Kindern, führt den Haushalt, der Mann geht hinaus in die Erwerbsarbeit. Für die eine Arbeit gibt es kein Geld, für die andere Arbeit gibt es Geld. Und dieses bürgerliche Liebesideal hat sich vorbereitet über die Jahre davor oder Jahrzehnte davor, aber hat sich endgültig im 19. Jahrhundert durchgesetzt. Und an diesen Männer- und Frauenbildern, die auch damals ganz stark polarisiert wurden, also wir kennen das jetzt, ich nehme es mit heutigen Worten, Mädchen mögen rosa, Buben mögen nur hellblau, das stimmt überhaupt nicht. Der Sohn, der letzte Kaiser, war als Kind rosarot gekleidet, das war ganz normal für die Buben damals. Also wir haben so Polarisierungen, die bis hinein in die Alltagstätigkeiten und in die Alltagsgewohnheiten gehen. Welche Lieblingsfarbe habe ich, was für ein Essen esse ich, mit welchem Fahrzeug bewege ich mich, wie spreche ich. Das wurde alles ganz stark polarisiert, wie nie zuvor. Und daran arbeiten wir uns ein Stück weit ab. Und dort beginnt dann auch, und das ist eigentlich der dritte Punkt, die erste Frauenbewegung, die ab 1848 sozusagen eine Initialzündung hatte, also ein erstes Treffen von politisch engagierten Frauen, von dem wir historisch wissen, dass in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, mit ganz klaren emanzipatorischen Forderungen.
Das Jahr 1848, das von Lohnkürzungen und Arbeiterprotesten geprägt war, war auch für die Frauen ein entscheidendes. Am 28. August dieses Jahres schrieb die Wiener Zeitung über das erste organisierte Treffen vorwiegend bürgerlicher Frauen in Wien, das die Gründung des ersten Frauenvereins zur Folge hatte. Auch Wien hat seinen Frauenclub. Heute Vormittag fanden sich gegen 300 Frauen im Saale des Volksgartens zu einer Versammlung ein, welche eine Ungenannte durch ein Plakat berufen hatte. Das Lokale durch seine bis zur Erde reichenden großen Fenster bot den neugierigen Herren willkommene Gelegenheit, sich die Geschichte zu beschauen. So anständig, wie die Frauen sich aber benahmen, so wenig ritterlich die Herren, die sogar manche Fenster zerbrachen. Dadurch scheint die Urheberin des Ganzen so eingeschüchtert worden zu sein, dass sie erst dann hervortrat, als sich alles aufzulösen schien. Endlich bestieg sie auf allgemeines Verlangen einen Tisch und erklärte den projektierten Zweck der Versammlung dahin. Vermittlung zwischen Nationalgarde und Arbeitern sowie Sammlung von Beiträgen, um die Arbeiterinnen für die ihnen entzogenen 5 Franken zu entschädigen.
Bei dieser ersten Frauenbewegung, da waren ja auch viele bürgerliche Frauen vertreten. Hatten die grundsätzlich mehr Chancen, mehr Rechte zu bekommen, einfach weil sie eine höhere Machtposition hatten als vielleicht Arbeiterinnen?
Die Frauenbewegung war, das möchte ich vorausschicken, immer eine vielschichtige, eine vielstimmige. Es gibt die einheitliche Frauenbewegung nicht. Es gab ganz viele verschiedene Flügel. Es gab gemäßigte, es gab radikale Frauen. Und radikal meint jetzt Frauen, die die Probleme wirklich von der Wurzel an analysiert haben und zu ganz anderen Schlüssen kamen als die Frauen, die sozusagen nur oberflächlich schauen wollten, dass es ihnen in einer bestimmten Lebenssituation jetzt mal besser geht, weil die besonders dramatisch ist. Also soweit sei vorausgeschickt. Die Frauen, die bürgerlichen Frauen, hatten natürlich aufgrund ihrer finanziellen Situation ganz andere Spielräume. Also sie müssen nicht um 14 Stunden in der Fabrik stehen, dann nach Hause laufen, Wäsche waschen, die Kinder versorgen, wenig schlafen und am nächsten Morgen wieder in der Fabrik stehen. Da habe ich natürlich andere Handlungsmöglichkeiten, wenn ich mehr Lebenszeit für mich zur Verfügung habe, weil ich rundum versorgt bin, mitunter vielleicht Dienstmädchen habe, Köchinnen habe und Kindermädchen, dann könnte ich theoretisch mich um die Emanzipation kümmern. Das ist aber nicht automatisch und selbstverständlich der Fall. Auch Gebildetere oder Menschen, die höhere Bildung haben, sind noch lange nicht emanzipatorisch, politisch engagiert. Das kann mitunter sogar genau das Gegenteil sein. Also in diesem Sinne gibt es keine Gruppe von Frauen, die sich jetzt speziell als besonders emanzipatorisch herauskristallisiert. Es gibt bestimmte historische Momente, wo der Druck oder die Notwendigkeit für die Frauen so groß ist, dass sie sogar auf die Straße gehen müssen und wollen. Es gibt andere Methoden, andere Wege, andere Mittel, um Emanzipation voranzutreiben. Und das wechselt und wandelt sich. Wir haben heute MeToo, wir haben heute moderne Medien. Ich denke zum Beispiel, die MeToo-Debatte oder die MeToo-Bewegung ist eine internationale, ist eine höchst erfolgreiche und wird natürlich dementsprechend diffamiert. Aber für die Frauen selbst hat das enorm viel gebracht.
Wie schaut es mit dem Wahlrecht aus? Das hatten ja am Anfang auch nicht alle Frauen.
Genau. Das Wahlrecht ist ja grundsätzlich ein harter Kampf gewesen, mit den Herrschenden überhaupt mehr als eine Person zu ermächtigen, Gesetze zu entwickeln, also die Regeln vorzugeben, die alle einzuhalten haben. Und es war ja der große Fortschritt mit der Französischen Revolution, dass erstens alle Menschen als Menschen wahrgenommen wurden. An unserem Parlament steht ja, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Das war also ein Riesenschritt in der Zivilisationsgeschichte. Und der nächste Schritt war also zu sagen, nicht nur einer soll die Regeln für alle machen, sondern sollen mehrere und möglichst viele daran beteiligt sein. Demos, das Volk, Kratein möge herrschen, ist die wortwörtliche Übersetzung von Demokratie. Das war also ein Riesenschritt. Und natürlich sind da auch die Frauen politisiert worden, weil die haben sich auch als Menschen gefühlt, auch wenn man es ihnen abgesprochen hat. Es wurde ja lange Zeit durch die katholische Kirche, durch konservative Kreise, aber auch ganz normale Männer die Fähigkeit zu denken und die Fähigkeit, eine Seele zu haben, abgesprochen. Das heißt, sie mussten gerade im 19. Jahrhundert überhaupt erst einmal darum kämpfen, ein bürgerliches Subjekt zu werden. Und das war der große Kampf der bürgerlichen Bewegung. Und für die Arbeiterinnen ging es schlicht und einfach ums blanke Überleben. Es ging um Ausbeutung, und die Ausbeutung hatte ja durch einen ungezügelten Liberalismus, einen Wirtschaftsliberalismus, der keine Grenzen gefunden hat, zunächst einmal ja exzessive Ausbeutung bedeutet. Und zwar nicht nur von Männern und Frauen, sondern auch von Kindern. Also in diesem Sinne, gibt es die Notwendigkeit, gibt es einen historischen Moment, gibt es auch, und das kann man schwer voraussagen, eine Konstellation von mehreren Faktoren, die dann dazu führen, dass ein Thema, das sich vielleicht jahrelang diskutiert, jahrzehntelang diskutiert wird, plötzlich, ich sage jetzt mal das mit einem biologischen Begriff, wie eine Blume aufblüht. Der Samen ist schon viel später gelegt worden, dann kam schlechtes Wetter dazu, dann kam gutes Wetter, mal hat es länger, mal weniger lang gedauert. Also in diesem Sinne und weltweit gesehen ist es so, dass immer an unterschiedlichen Orten ganz unterschiedliche Entwicklungen stattfinden können. Ich erinnere daran, dass Iran oder Afghanistan sehr moderne Länder waren in den 70er Jahren. Das können wir uns heute kaum vorstellen. Ich erinnere daran, dass Österreich und Deutschland mit dem Nationalsozialismus in die schlimmste Barbarei, die die Menschheitsgeschichte jemals erlebt hat, zurückgefallen ist, obwohl das zwei Nationen waren, die eigentlich die Vorstellung hatten, wir sind die Krone der Zivilisation oder wir haben uns schon so sehr weit fortentwickelt. Und all das, sozusagen die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit, das gilt natürlich auch für die Frauengeschichte.
Zurück zum Wahlrecht, das sicher ein ganz wesentlicher Punkt auch war in dieser Geschichte. Das ist ja so in den Köpfen, dass 1918 das Wahlrecht für Frauen kam, aber nicht für alle, glaube ich.
Richtig. Das Wahlrecht hatte unterschiedliche Schritte. Der erste Schritt war zunächst Wahlrecht für die Reichen, für die Vermögenden. Da gab es dann auch vermögende Frauen, die das Wahlrecht hatten. Die Umsetzung dieses Rechtes war aber regional sehr unterschiedlich. In Böhmen war die Frauenbewegung so stark, dass sie dieses Gesetz tatsächlich auch umsetzen konnten. Es gab wirklich aktives und passives Wahlrecht, zumindest fast vollständig umgesetzt. In Wien ist dieses Recht, obwohl es gesetzlich vorhanden war, nicht umsetzbar gewesen, weil das der Sitz der Kaiser war, und die war nicht so wahnsinnig daran interessiert, dass die Frauen jetzt, auch wenn es nur wenige Vermögende sind, da jetzt Mitspracherecht haben. Das heißt, das hat immer, das eine ist das Gesetz und das andere ist die Wirklichkeit des Gesetzes. Und dann gab es den nächsten Schritt, die Arbeiterbewegung und Arbeiterinnenbewegung hat Druck gemacht. Alle sollten unabhängig von Stand und Einkommen das Wahlrecht bekommen. Das ist 1907 durchgegangen. Dann gab es ein Männerwahlrecht, unabhängig von Stand und Einkommen. Also der Ärmste und der Reichste, alle Männer durften wählen. Aber es war ein Gesetz nach Geschlecht. Das heißt, die Frauen sind rausgefallen und ab 1907 hatte keine Frau, auch keine vermögende Frau mehr, ein Wahlrecht. Und das hat auch die verschiedenen Gruppen von Frauen dann vorübergehend zusammengeschlossen, um für das Wahlrecht zu kämpfen. Und schließlich war 1918 dann das Frauenwahlrecht durch, 1919 die ersten Wahlen mit 7 Sozialdemokratinnen und eine christlich-soziale Frau im Parlament. Aber es gab noch die Sexarbeiterinnen, die kein Wahlrecht hatten. Das wurde dann sozusagen behoben mit der berühmten Verfassung von Hans Kelsen, die wir ja als besonders gut erlebt haben in den letzten Jahren.
Thema Sexarbeiterinnen. Bei Ihren Frauenspaziergängen spielt auch der Gürtel eine Rolle, glaube ich.
Ja, der Gürtel spielt eine Rolle. Es gab einmal einen Auftrag, Spaziergänge über den Gürtel zu machen, also von den Außenbezirken in die Innenbezirke oder umgekehrt. Und der Gürtel war ab den 50er Jahren, ich sag's jetzt mal so, ab der umweltpolitischen Fehlentscheidung, aus dem Gürtel eine 6- bis 8-spurige Autobahn quer durch die Stadt zu machen, also dem Auto jeden Vorrang zu geben, ein Ort, an dem es sehr viel Anonymität gegeben hat durch diese vielen Fahrzeuge. Und da war es für die Sexarbeiterinnen ein guter Ort, um Kundenanbahnung zu machen. Also es war ein Strich, es war ein sichtbarer, die Frauen waren explizit gekleidet, um den Unterschied zu den normalen Frauen auch sichtbar zu machen. Das war teilweise auch von ihnen gefordert. Im Übrigen nicht erst in den 50er Jahren. Es gab schon Kleidervorschriften für Sexarbeiterinnen im Mittelalter, als Kleidung, als soziales Element noch wichtiger war, als es heute ist. Also sie mussten sich kennzeichnen, es gab eine Kennzeichnungspflicht sozusagen. Also das gab es am Gürtel und nach ist aber diese sichtbare rote Boulevard, wie das eine Sexarbeiterin aus Deutschland beschrieben hat, die gesagt hat, kein Land hatte so einen tollen Rotlicht-Boulevard wie Wien. Das ist verschwunden im Lauf der letzten Jahre. Einerseits, weil es ganz starken Druck auf die Straßenprostitution gegeben hat, Straßensexarbeit, die Anbahnung auf der Straße. Andererseits aber auch, weil die Sexarbeiterinnen selbst ein neues Medium der Anbahnung entdeckt haben, nämlich das Internet. Deshalb ist es jetzt fast nur mehr historisch, über Sexarbeit am Gürtel zu sprechen. Viel relevanter ist am Gürtel, wie groß der soziale Unterschied zwischen Innen- und Außenbezirken ist, wie schwierig es ist, den Gürtel zu überschreiten, wie schwierig es ist oder wie wenig wahrgenommen werden kann, dass der Gürtel ein sehr grüner Streifen ist mitten in der Stadt. Das kriegt niemand mit. Aber wenn Sie in einem der Häuser am Gürtel wohnen, sehen Sie, das ist ein grünes Band, das da mitten durchgeht. Dass es sehr viele Leute gibt, die dort mit ihren Hunden spazieren gehen, dass es Käfige gibt, wo gespielt wird. Also der Gürtel ist eine sehr vielseitige Gegend. Und natürlich mit den Otto-Wagner-Bögen kann man dann schon einiges thematisieren. Und auch Stadtentwicklungsgeschichte lässt sich da festmachen. Es sollte ja eine Zeit lang die Gürtelbögen wieder geöffnet werden, damit die Durchlässigkeit wieder ermöglicht wird. Und damit sie nicht wieder vermietet und zugebaut werden, wurde unter anderem der Kobus, der Valley Export, dort installiert. Und es war gedacht, eine Kunstmeile dort zu machen. Für manche Männer war das nicht schick genug. Und dann ist die Idee der Kunstmeile dann auch wieder gestorben. Nur Valley Export hat die Herausforderung angenommen.
Wenn man die Bezirke anschaut, sind die grundsätzlich so, dass sie auch soziale Grenzen haben?
Also die Bezirke in sich nicht, aber Sie kennen ja den Wiener Begriff Kretzel. Jeder Bezirk hat verschiedene Kretzeln. Und das hat damit zu tun, dass es da eine bestimmte Gastronomie gibt, dass es eine bestimmte Geschäftslandschaft gibt, dass es historisch gewachsene Plätze gibt. Also innerhalb eines Bezirks kann es viele Kretzel geben. Tendenziell würde ich sagen, je näher es zum Gürtel geht, desto mehr soziale Wohnbauten, desto niedriger das Einkommen. Das kann man aber auch nicht generell sagen. Das stimmt für den 7. nicht wirklich oder für den 8. nur sehr peripher. Also innerhalb der Bezirke gibt es unterschiedliche Kretzeln, die unterschiedlich wirken und tun. Aber prinzipiell kann man sagen, jeder Bezirk hat eine eigene Geschichte, hat eine eigene Bevölkerungsstruktur. Deswegen kommen auch ganz andere Frauengeschichten vor. In diesem Sinne auch nochmal eine kleine Korrektur zu Ihrem Eingangsstatement. Wichtige Frauen, es gibt auch ganz einfache Frauen, die nicht als wichtig, als Leistungsträgerinnen, als berühmte Frauen wahrgenommen wurden. Tatsächlich ist das mein Anliegen, die noch nicht Gesehenen, die Unsichtbaren, deren Geschichte noch nicht erzählt wurde, zu erzählen. Und das sind nicht immer die Reichsten, die Schönsten oder die Berühmtesten.
Wichtig halt dann im Nachhinein betrachtet, wenn man sieht, was sie geleistet haben.
Genau. Oder auch im Zusammenhang der jeweiligen Zeit. Oder auch natürlich im historischen Rückblick. Eine Zeit lang waren manche Personen besonders einflussreich, aber jetzt, wenn wir in den Rückblick gehen, würde man nicht sagen, der würde ich jetzt ein Denkmal errichten. Ich erinnere an die Debatte mit Lueger. Wir würden ihm heute wahrscheinlich kein Denkmal mehr errichten.
Wenn wir nochmal auf die Kretzel zurückkommen, sind die ungefähr gleich geblieben, so wenn man früher und heute vergleicht?
Also prinzipiell ist es so, dass die Stadt Wien zwar eine immer schöne ist und eine immer tolle, in der sich's gut lebt, aber es verändert sich ständig etwas in der Stadt und das ist auch für mich immer wieder eine Herausforderung. Also wenn irgendwas umgebaut, umgestaltet wird, tatsächlich ist ein Teil meiner Recherche, permanent vor Ort zu fahren, vor jeder Tour und zu schauen, gibt's das noch, ist das noch da. Manchmal verschwinden Gedenktafeln wie im 15. Bezirk für die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus Ungarn. Manchmal kommen neue dazu, manchmal werden Häuser weggerissen und sie sind dann nicht mehr da und da wird irgendwas anderes hingebaut oder die Straßen werden verändert. Also es ist eine ständige Veränderung, die die normalen Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, so wie ich, die ich ständig in der Stadt arbeite und lebe, kaum wahrnehmen. Also es verändert sich mehr, als man glaubt.
Sie veranstalten also Bezirksspaziergänge, aber auch thematische Spaziergänge. Ja. Welche sind die spannendsten von den jeweiligen Spaziergängen, so aus Ihrer Sicht?
Ich habe natürlich ein paar Lieblingsspaziergänge, wo ich finde, die sind besonders schön und vielseitig gelungen. Also da würde mir jetzt mein Favoritenspaziergang einfallen, vom Amalienbad bis zum Hauptbahnhof. Aber prinzipiell ist jeder Bezirk spannend, hat jeder Bezirk unglaublich interessante Frauengeschichte. Und es geht mir ja auch nicht nur um die Frauengeschichte im Sinne einer individuellen Biografie, so dass ich eine Biografie nach der anderen erzähle, sondern es geht mir ja auch um Orte, die Frauen emanzipatorisch relevant waren. Orte, an denen sich Frauen getroffen haben, Frauenorganisationen, die es heute gibt, Frauenservicestellen, Beratungsstellen. Also ich gehe auch an verschiedene Orte und in diesem Sinne ist jeder Bezirk ungeheuer spannend.
Wenn Sie zum Beispiel zum Parlament kommen, was gibt's dort für Geschichten zu Politikerinnen der Vergangenheit? Welche Person sticht da besonders hervor vielleicht?
Das ist auch so schwer zu sagen. Natürlich fällt mir jetzt sofort die Johanna Donal ein als erste und wirklich feministische Frauenministerin, die wir hatten und wo wir erst nachher verstanden haben, was wir an ihr hatten, als wir sie nicht mehr hatten. Aber es waren die ersten Frauen, die sich für Karenz eingesetzt haben im Parlament. Amalie Seidel hat den ersten Textilarbeiterinnenstreik organisiert. Adelheid Popp hat mit der christlich-sozialen Hildegard Burian das erste Arbeitsschutzgesetz durchgebracht. Es gibt so viele. Barbara Brammer hat als Nationalratspräsidentin die Tür aufgestoßen für viele Frauen und war hoch engagiert. Eine Heide Schmidt ebenso war eine außergewöhnliche Parlamentarierin. Also Grete Rehor von der ÖVP war die erste Sozialministerin, die es damals geschafft hat, das Budget zu vervielfachen für soziale Leistungen. Also das ist nicht zu sagen, welche da jetzt die tollste oder die beste ist. Es gab so viele, aber ich darf auch umgekehrt sagen, noch immer nicht genug. Wir bräuchten 51% der Abgeordneten Frauen. Wir sind momentan bei 40%. Das ist ein historischer Höchststand, aber das wäre notwendig, das zu ändern. Wir hatten noch nie eine gewählte Bundeskanzlerin. Wir hatten eine eingesetzte, aber keine gewählte. Wir hatten noch nie eine Bundespräsidentin. Wir hatten noch nie eine Bürgermeisterin von Wien. Das heißt, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Da gibt's noch viele Politikerinnen, die in der Zukunft liegen, die ich mir wünsche.
Wie schaut's bei den anderen Berufsständen aus? Zum Beispiel Anwältinnen. Wann gab's da so die ersten?
Um 1900. Das hat ja ganz stark damit zu tun, dass die Universität sich überhaupt geöffnet hat für Frauen. 1365 wird die Wiener Universität gegründet als eine der ältesten deutschsprachigen Universitäten. Und erst 532 Jahre nach der Gründung der Wiener Universität werden die ersten Frauen zum Studium zugelassen und dann nur zur Fakultät der Philosophie. Dann wenig später, also 1897 war das, dann die Frauen, die zur Jus zugelassen, zur Medizin, dann Jus und ganz zum Schluss die theologisch-katholische Fakultät nach dem Zweiten Weltkrieg, die erst dann die Tore öffnet für die Frauen an der Universität. Und das war ja die Voraussetzung dafür, dass die Frauen überhaupt an die Universität kommen. In diesem Sinne ist das abhängig davon gewesen, diese Bildungsbarriere einmal zu sprengen. Also zuerst mal Mädchen zur Matura zuzulassen, da ist Marianne Heinisch, Auguste Fickert, Rosa Mayreder, Marie Lang, die großen Namen der ersten Frauenbewegung sind da wesentlich federführend gewesen. Dann hinein in die Universität, die Hürden der Abwertungen durch die Professoren, die finanziellen Hürden zu überwinden und dann nochmal in den Beruf zu gehen. Das war für viele nicht einfach, würde ich mal sagen. Sie haben jetzt mir in Erinnerung gerufen, Grete Grau, die eine Juristin war, die im 5. Bezirk ihre Anwaltskanzlei hatte. Aber es gab auch einige andere. Also wir haben da eine ganze Reihe von bekannten oder mittlerweile mehr oder weniger bekannten Frauen, die wir erinnern können. Und ich bin ja nicht die Einzige, die Frauengeschichte recherchiert hat. Ich stehe ja auf den Schultern von vielen, die schon vor mir diese Recherchen gemacht haben. Eine der bekannteren vielleicht ist Emma Adler. Emma Adler, die Ehefrau von Viktor Adler, hat als eine der ersten ein Sammelband mit Frauenbiografien aus der Geschichte herausgegeben.
Das ist auch eher der Name Viktor Adler in den Köpfen, glaube ich, der Menschen.
Genau.
Emma Adler ist weniger bekannt.
So ist es.
Aber Bildung, wie gesagt, als wichtiger, wesentlicher Faktor der Frauenrechte.
Absolut. Also Zugang zur Bildung war ja ganz notwendig, um überhaupt Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe zu erlangen. Also wenn ich nicht lesen und schreiben kann, wie soll ich gesellschaftlich mich einbringen können? Und das war tatsächlich für die ersten Abgeordnetenfrauen durchaus eine Hürde. Es waren einfache Arbeiterinnen, die sich da erst autodidakt oder mit Unterstützung von anderen weiterbilden mussten, bis sie endlich die Fähigkeit hatten, auch im Nationalrat die Dinge zu verstehen. War ja nicht einfach. Also da gibt es einige Biografien von sehr interessanten Frauen, aber auch das sage ich immer wieder mit dem Bogen ins Jetzt schlagend. Wir müssen nicht Akademikerinnen sein, um in den Nationalrat zu kommen und oft ist das sogar hinderlich. Also wenn ich mich für bestimmte Themen oder für bestimmte Bevölkerungsgruppen einsetzen möchte, ist die Expertise, selbst davon betroffen zu sein, oft die bessere, weil ich weiß, was es bedeutet, in dieser Situation zu sein. Das wären jetzt, ich nehme jetzt ein paar Beispiele, lesbische Frauen, die Kinder haben in einer Regenbogenfamilie mit einer anderen Partnerin und den Kindern leben und die Familiengesetze noch nicht dementsprechend sind, sodass das problemlos geht. Oder das können Frauen mit Behinderungen sein, die behindert werden durch die Gesellschaft und noch viele Rechte bräuchten oder viel Unterstützung bräuchten. Das sind zugewanderte Frauen, die überhaupt nicht repräsentiert sind. Und das werden immer mehr. Also wir haben 20-30% Menschen mit Migrationsbiografie. Und das Recht, sich zu beteiligen an der Demokratie, ist an die Staatsbürgerschaft gebunden. Und eine Staatsbürgerschaft zu bekommen, ist heute schwerer denn je in Österreich. Das heißt, wir werden in Zukunft immer weniger Wahlberechtigte haben, wenn wir nicht den Zugang für migrantische Frauen, und die Frauen sind besonders ausgeschlossen, weil die Hürde vor allem die Frauen trifft, vor allem die Einkommenshürde, da werden in Zukunft sehr viel mehr Frauen ausgeschlossen werden, als es einer Demokratie gut tut.
Also sehen Sie den Feminismus in Gefahr auch ein bisschen?
Den Feminismus sehe ich nicht in Gefahr, die Demokratie sehe ich manchmal in Gefahr. Und auch da, ich bin der Meinung, dass Frauenbewegung und die feministische Theorie eine der wichtigsten Demokratiemotoren waren und einer der wichtigsten Schritte in der Demokratisierung der Gesellschaft. Ich komme nochmal aufs Wahlrecht zurück. Wenn 51% der Bevölkerung nicht über die Regeln entscheiden dürfen, die sie einhalten müssen, oder wenn es gar keine Regelungen gibt für Karenz, für Kindergarten, flächendeckender Kindergarten, wenn es keine Regelungen gibt, wie gehe ich mit einer nicht deutschsprachigen Frau um? Das sind alles Dinge, die haben die Themen, die haben die Frauen hineingebracht. Also Feminismus ist eine ganz starke Kraft der Demokratisierung. Und die Feministinnen haben immer Demokratie am Programm. Also es geht um eine Gleichberechtigung, gleiche Chancen und Demokratisierung der Gesellschaft im Allgemeinen und dann in speziellen Fällen natürlich im Besonderen zu bestimmten Lebensentwürfen. Aber ich denke, das zeichnet den Feminismus aus.
Eben weil Sie auch jetzt auf die Vielfalt der Gesellschaft zu sprechen kommen, Stichwort Transfrauen, zum Beispiel in Damentoiletten oder in Frauenhäusern, wie ist Ihre persönliche Meinung dazu?
Meine persönliche Meinung ist eine durchaus integrierende. Ich glaube, dass auch die Zivilisiertheit einer Gesellschaft daran zu messen ist, wie sie mit Minderheiten umgeht und wie sie mit Menschen umgeht, die ausgeschlossen sind oder marginalisiert sind, die Gefahr ausgesetzt sind, die Gewalt ausgesetzt sind, weil sie ein Leben außerhalb der Norm führen. Ja. Und in diesem Sinne bin ich mal prinzipiell immer solidarisch mit denen, die nicht alle Rechte haben. Und dazu gehört die ganze LGBTIQA+-Gruppe. So unterschiedlich die einzelnen Gruppen untereinander dann wieder sind. Und im Detail, wie wir dann so Dinge regeln wie Sportwettbewerbe oder Ähnliches, das muss ausverhandelt werden, das muss austariert werden, das muss ausdiskutiert werden. Aber prinzipiell, wie gesagt, ist es für mich ein Zeichen eines sehr hohen Zivilisationsgrades, wenn die Schwächsten in der Gesellschaft und die Ausgegrenztesten wahrgenommen werden und dieselben Rechte haben wie die Mehrheit.
Ja, das Thema ist ja eher so Rückzugsorte für Frauen. Ob man das auch öffnen soll, darf?
Das ist eine heiße Debatte, die kann man aber letztendlich nur beantworten, wenn wir auch in die Geschichte der Frauenbewegung hineinschauen. Wenn wir hineinschauen, wer hat diese Rückzugsorte in den 70er Jahren gegründet und warum und welche Bedeutung hatten sie? Welche Ängste sind damit verbunden, wenn da jetzt eine neue Frauengruppe hineinkommen soll? Das verstehen wir aber nur, wenn wir uns mit dieser feministischen Frauengeschichte respektive der Geschichte der geschlagenen Frauen, der Frauen, die Missbrauch und Vergewaltigung erlebt haben oder auch der lesbischen Frauen verstehen. Das sind jene Gruppen, die diese Frauenräume gegründet haben und die auch und die könnten und viele sind das auch solidarisch mit den Transfrauen, weil die erleben dieselbe Gewalt oder dieselbe Ausgrenzung, wie lesbische Frauen beispielsweise erfahren. Also wenn sie als Frauen auf der Straße sind und dann nicht als sofort gleich eindeutig erkennbare Frau, sind sie mitunter von heftiger Gewalt und Aggression betroffen. Also da könnte oder ist auch in manchen Organisationen eine große Solidarität da, und ich würde sagen in allen eigentlich. Ob die Solidarität sich jetzt immer in diesen Frauenräumen ausleben muss, das ist die Debatte. Und das muss man wirklich den jeweils Betroffenen und auch den jeweils Agierenden überlassen. Also ich finde, wenn sich da die Mehrheitsgesellschaft draufsetzt, ohne zu wissen, was die Bedeutung von Frauenräumen ist und ohne sich mit Geschlechterverhältnissen im Sinne der heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Geschlecht auseinandergesetzt zu haben, dann wird es sehr schnell polemisch und ausgrenzend, wer sich intensiv mit Geschlechterverhältnissen und Geschlechterforschung beschäftigt. Versteht die Debatte einerseits und andererseits auch die Position der einzelnen jeweiligen Gruppen.
Ja, Ausgrenzung ist nie gut.
Genau.
Meine allerletzte Frage. Gehen auch manchmal Männer bei Ihren Frauenspaziergängen mit?
Es gehen immer wieder Männer mit. Es sind auch Männer, die die Frauenspaziergänge buchen. Manchmal für ihre Frauen zum Geschenk. Es gibt aber auch Studierende der ÖH, die hoch engagiert sind und hochbewusst sind in diesen Punkten und das unbedingt machen wollen. Generell im Publikum, wenn ich jetzt so meine Statistiken ansehe, dann sind es 10-20% maximal Männer, die mitgehen, und das dürfte zwei Gründe haben. Der eine ist, dass Männer glauben, die Geschichte der anderen Hälfte der Menschheit ist uninteressant und das hat nichts mit ihnen zu tun und deswegen müssen sie sich auch nicht damit beschäftigen. Und die andere Erklärung ist, die Spaziergänge heißen Frauenspaziergänge und da fühlen sich jetzt rein vom Wort die Männer oft nicht angesprochen. Wie viel das mit ihnen dann zu tun hat, merken alle, die mitgehen. Egal, ob sie eine Ehefrau haben, eine Tochter, eine Schwester, eine Freundin, sie merken dann, dass es eigentlich ein gesellschaftsstrukturierendes Merkmal ist. Und mit wie viel Diskriminierung, Ausgrenzung, aber auch mit wie viel erfolgreichen politischen Kämpfen das zu tun hat und wie viel der nicht offiziellen Männergeschichte auch noch nicht geschrieben wurde. Unsere Geschichte ist ja die Geschichte der weißen Männer der herrschenden Oberschicht. Und das waren nicht viele. Es gibt ganz viele Männer, deren Geschichte nicht geschrieben ist. Und wir haben auch da eine große Aufholbewegung, also die schwulen Männer, die Transmänner, aber auch Männer, die den Wehrdienst verweigert haben, Männer, die in unmännlich bezeichneten Berufen, also in sozialen Berufen, in empathischen, in pflegenden Berufen, Hausmänner. Also es gibt eine ganze Menge an Männern und Männlichkeiten in der Gesellschaft, die auf den ersten Blick so nicht gesehen werden, die aber da sind und deren Geschichte nicht geschrieben ist. Und auch das kann für sie interessant sein. Ich habe mir oft überlegt, ob ich einen Männerspaziergang mache, damit die Männer mal dazukommen. Bleib aber bei meiner Entscheidung, dass es mir lieber ist, sie gehen bei den Frauenspaziergängen mit und dass ich ja vor allem die Frauen stärken möchte. Es gibt ja diesen wunderschönen Satz von der Gerda Lerner, jede Frau sollte, egal was sie sonst macht, ein Jahr Geschichte studieren. Jede Frau ändert sich, wenn sie erfährt, dass sie eine Geschichte hat. Und in diesem Sinne veranstalte ich die Wiener Frauenspaziergänge.
Sehr schöner Schlusssatz. Vielen lieben Dank, liebe Frau Unger, für die spannende Geschichte der Frauen, die noch nicht zu Ende ist.
Vielen herzlichen Dank.
Die drei wichtigsten Dinge dieser Folge für mich heute sind: Frauen haben immer schon gearbeitet und auch wesentlich dazu beigetragen, dass die Familie überleben konnte. Der Wiener Gürtel war nicht nur eine physische, sondern auch eine soziale Grenze. Und auch Frauen haben Geschichte geschrieben. Und was für eine. Man muss sie nur erzählen. Vielen Dank euch HörerInnen fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Die Links zu den Namen der Frauen und zu den Begriffen, die gefallen sind, findet ihr wie immer auf unserer Website in den Shownotes. Und Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
Das war die heutige Folge von Weitergedacht, der Podcast der WZ. Wenn euch das gefallen hat, abonniert diesen Podcast, folgt uns auf Instagram und TikTok und schaut auf unserer Website wz.at vorbei. Habt ihr Fragen oder Vorschläge für unsere nächsten Folgen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp. Unsere Nummer lautet 0664 834 8344. Missing Link.